Ja, liebe Geschwister, wir haben heute den ersten Sonntag nach Ostern, quasi Monogenity, wie die neugeborenen Kindlein. Ja, wie neugeboren kann man sich fühlen, ja, angesichts der großen Verheißung, angesichts der Möglichkeit, angesichts des Angebots, das Gott uns macht, durch die Auferstehung das ewige Leben zu bekommen. Ja, man fühlt sich wie neugeboren, wenn die Last der Sünde und der Schuld durch Jesu Sieg von einem abfällt. Heute sind wir eine Woche nach Ostern. Wir sind eine Woche weiter und einige haben auch schon wieder gearbeitet. Und wenn auch nicht gearbeitet, dann ist man doch im Alltag wieder angekommen. Die Feiertage sind vorbei. Die österliche Freude ist sicherlich noch da. Aber sie steht nicht mehr so im Vordergrund wie vor einer Woche noch. So geht das. Der Alltag nimmt uns gefangen und ja, so wo wir stehen, das versperrt uns vielleicht den Blick auf das, was Gott für uns getan hat, wie er uns hilft und beisteht. Und dennoch wissen wir darum, dass das so ist. Aber wenn man in der letzten Woche eine Umfrage gemacht hätte, ich glaube, über die Bedeutung von Ostern, ich glaube, man hätte abenteuerliche Antworten bekommen. So eine Umfrage hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor 20 Jahren mal gemacht und auch veröffentlicht, die Ergebnisse. Was Neueres habe ich leider nicht gefunden. Ich möchte auch nur ein paar Zahlen vorstellen. Für die meisten Befragten, für 81% der Befragten, ist Ostern vor allem ein harmonisches Familienfest. Und für 73% gehören gutes Essen und Trinken dazu. Der religiöse Hintergrund des Festes ist also schon für einen Teil der Bevölkerung in den Hintergrund geraten. Lediglich knapp die Hälfte, nämlich 47% der Bundesbürger, verbindet mit Ostern den Tod und die Auferstehung Christi und damit eben die Verheißung des ewigen Lebens. Und nur für ein Drittel gehört ein Gottesdienstbesuch dazu. Wenn man die 20- bis 29-Jährigen befragt vor 20 Jahren, da sind also jetzt die 40- bis 50-Jährigen, ja, dann glauben 15% von denen, dass an Ostern die Geburt Jesu gefeiert wird. Ja?
Ich habe es bis heute gelernt.
Ich bin da skeptisch. Ja? Also man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Aber und 3% dieser Altersgruppe, der heute 40- bis 50-Jährigen, hat vor 20 Jahren geglaubt, dass an Ostern die Hochzeit Jesu gefeiert wird. Wie man darauf kommt, weiß ich nicht. Gut, ich denke, wir wissen da besser Bescheid. Aber ich glaube, auch uns geht es manchmal so, ja, dass man so denkt, wie ist das denn, wenn das ja doch nicht so ist, wie es in der Bibel beschrieben ist? Wie ist das, ja, wenn das mit der Auferstehung doch nicht so gewesen ist? Dann kommen Zweifel und ja, mir hilft dann einfach, dass ich mich an das erinnere, was Paulus auch den Korinthern geschrieben hat, nämlich, wenn ich an die Auferstehung nicht glaube, dann ist der Glaube umsonst. Dann habe ich da gar nichts von, ja. Dann ist es wertlos. Aber solche Anfechtungen, die gehören zum Glaubensleben dazu. Solche Zweifel, die sind eben manchmal da. Und beim Zweifeln, da fällt uns im biblischen Zusammenhang noch ein ganz anderer Name ein, nämlich der Thomas. Und genau um den soll es heute gehen. Der vorgeschlagene Predigttext steht beim Johannes 20. Kapitel, die Verse 24 bis 29, da geht es um den Thomas. Ich lese uns den mal vor. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und lege meinen Finger in das Nägelmal, und lege meine Hand in seine Seite, So glaube ich es nicht. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, soweit der Text, der uns allen, denke ich, bekannt ist. Und ja, in manchen Bibeln ist er auch überschrieben mit der ungläubige Thomas. Ja, wie wirkt das auf euch, wenn ihr das so hört? Der ungläubige Thomas. Der eine denkt vielleicht im Stillen: Naja, der Thomas, das kann ja nur ein schwacher Jünger gewesen sein. Der brauchte Beweise, um an den auferstandenen Jesus zu glauben. Die brauche ich ja nicht. Ich glaube an Jesus, ohne ihn zu sehen. Ich gehöre zu den Glückseligen, wie Jesus es sagt. Ja, die anderen denken: Den Thomas, den finde ich ganz sympathisch. Ich bin ja oft selbst in der Position, dass ich denke: Wo bist du denn nun, Jesus? Wenn ich nur ein bisschen mehr von dir erleben könnte. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen intensiver mit Thomas beschäftigt und ich finde diese Überschrift ärgerlich, denn sie ist eigentlich viel zu kurz. Sie führt völlig aufs falsche Gleis. Sie führt dazu, überheblich oder abschätzig zu denken. Sie führt dazu, dass ich mich selbst überfordere und davon überzeugt bin. Nein, diese Überschrift führt dazu, sich selbst zu überfordern. Und ich bin davon überzeugt, dass alles dieses nicht die Intention von Johannes war, als er das aufgeschrieben hat. Der Johannes selbst hat seinen Abschnitten ja auch keine Überschriften gegeben. Die wurden erst später hinzugefügt. Und ich möchte mich daher heute auf den Weg machen, zusammen mit euch, der Person von Thomas ein wenig auf den Grund zu gehen. Wer war er? Worin kann er uns ein Vorbild sein? Was bedeutet es, selig zu sein? Und wie sieht Glauben ohne zu sehen heute aus? Fangen wir mit dem Thomas an. Wer war er? Der eigentliche Beiname von Thomas ist Didymos, Zwilling, ja, wird hier ja auch genannt. Und generell erfahren wir in der Bibel relativ wenig über ihn, der ja zu den 12 Jüngern Jesu gehörte. Wir wissen nicht, wann und wo er zum Jünger berufen wurde. Wir wissen nichts über seinen familiären oder beruflichen Hintergrund. Bei Matthäus, Markus und Lukas ist sein Name lediglich Teil von Aufzählungen. Ja, er gehörte zu der Schar von Jüngern, die mit Jesus gingen, stach nicht besonders heraus und wird nach der Himmelfahrt Jesu auch nicht mehr erwähnt. Johannes ist der Einzige, der überhaupt Näheres von Thomas berichtet. Und der Johannes hat 4 Aussagen von Thomas aufgeschrieben. Und die zeigen ein Bild dieses Jüngers, der mit tiefer Ernsthaftigkeit und großer Hingabe Jesus nachfolgt. Die erste Aussage finden wir im Kapitel 11, Vers 16 bei Johannes. Jesus ist gerade einer Steinigung entgangen und er konnte sich auf die andere Seite des Jordans flüchten. Dort, auf der anderen Seite des Jordans, erfährt er von der schweren Krankheit seines Freundes Lazarus. Jesus möchte zu ihm, also wieder zurück auf die erste Seite des Jordans, wo man ihn gerade erst steinigen wollte. Jesus möchte zu ihm und genau wieder in die Gegend, in der es die Auseinandersetzung mit den jüdischen Gelehrten gab. Mit einer Rückreise würde er sich also in Todesgefahr begeben, Dies halten ihm die Jünger auch vor. Rabbi, vor kurzem haben die Leute in Judäa versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dorthin? Fragen sie ihn. Du willst dich ernsthaft in Gefahr bringen wegen eines Mannes, der sich entweder auf dem Weg der Besserung befindet oder der bereits gestorben ist. Wir möchten uns jedenfalls nicht in Gefahr bringen. So denken und reden 11 von 12 Jüngern. Jesus aber hat eine Lehre für seine Jünger im Sinn. Er weiß, dass Lazarus gestorben ist und dass das zu einem Erfahrungsprozess für seine Jünger werden kann. Jesus sagt das ganz offen. Lazarus ist gestorben, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr was lernen. Ihr könnt lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Und Thomas ist der Einzige, der zustimmt. Ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen. Vielleicht möchte Thomas tatsächlich lernen, was Glauben heißt. Und er ist dafür bereit, alles zu riskieren, denn er fährt fort und mit ihm dort sterben. Auch wenn er offensichtlich Schwierigkeiten damit hat, zu glauben und sich nicht vorstellen kann, was Jesus ihnen nach dem Tod von Lazarus noch Großes zeigen möchte, geht er mit Jesus, ohne Kompromisse. Klingt das ungläubig? Also von ungläubigem Thomas kann ich da nichts erkennen. Ungläubig sind da eher seine Mitjünger. Thomas folgt Jesus überall hin. Und er reißt seine Jünger mit. Lasst uns mitgehen, sagt er. Da können sie gar nichts mehr dagegen einwenden. Und die Jünger erleben am Grab des Lazarus, dass Vertrauen sich lohnt. Thomas sieht, dass Jesus Macht hat über Leben und Tod. Und wir wissen das, der Lazarus wird zu neuem Leben erweckt. Zweite Aussage über Thomas lesen wir im 14. Kapitel des Johannesevangeliums, Verse 1 bis 5. Das ist beim letzten Passamal. Jesus erklärt seinen Jüngern, dass er bald zu Gott zurückkehren wird. Er ermutigt sie dazu, sich nicht zu fürchten, sondern Gott und ihm zu vertrauen. Und wo ich hingehe, sagt Jesus, dahin wisst ihr den Weg. Thomas aber, der weiß gar nichts. Er versteht Jesus nicht. Darum fragt er nach, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Vielleicht hat Jesus nur darauf gewartet, dass einer seiner Jünger diese Frage stellt. Er antwortet ruhig und die Antwort Jesu kennen wir auch. Das ist ein ganz wunderbares Wort. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Folge mir nach. Dann erreichst du das Ziel. Durch mich und nur durch mich kommst du zum himmlischen Vater und kannst seine unvoreingenommene Liebe erfahren. Ja, Thomas stellt eine Frage und Jesus antwortet mit einem der bis heute meist zitierten Sätze, was ihn und seine Person betrifft. Ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Kein Dogma, kein Gesetz, keine Regel, kein Kult, es ist Beziehung. Die Person Jesu wird zum zentralen Dreh- und Angelpunkt des Glaubens. Thomas stellt keine weitere Frage. Erst Philippus stellt eine Anschlussfrage und Jesus antwortet darauf, aber weit weniger geduldig und verständnisvoll. Können wir nachlesen. Dritte und vierte Aussage zu Thomas finden wir im heutigen Predigttext. Jesus ist am Kreuz gestorben, alle hatten es gesehen. Er war tatsächlich tot. Dann, 3 Tage später, erzählen einige seiner Jünger, dass sie ihn gesehen hätten, lebendig und leibhaftig. Thomas ist nicht dabei gewesen. Wo er war, wissen wir nicht. Er weiß, dass Jesus davon gesprochen hat, dass er wieder auferstehen würde. Er hat das beim Lazarus gesehen, wie Lazarus wieder lebendig gemacht wurde. Aber vielleicht haben die anderen Jünger in ihrer Trauer ja Halluzinationen gehabt. Vielleicht ist ihnen Jesus im Geist erschienen und sie hatten irgendwie das Gefühl, dass Jesus wieder da ist. Aber leibhaftig, im wahrsten Sinne des Wortes, genau das sagten die anderen Jünger ja. Für Thomas ist ganz klar, das muss er selbst mit eigenen Augen sehen, sonst wird er es nicht glauben. Auf den Glauben anderer kann er nicht bauen. Es muss schon sein eigener Glaube sein. Für ihn zählt nur, was er mit eigenen Augen gesehen und mit seinen Händen gefühlt hat. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und Thomas ist übrigens nicht der Erste, der dem Zeugnis anderer nicht glaubt. Auch die übrigen Jünger, das muss auch mal betont werden, glaubten nicht, bevor sie den Auferstandenen nicht gesehen hatten. Als Maria den Jüngern bezeugt, Jesus sei auferstanden, da hielten sie es für leeres Geschwätz, schreibt der Markus. Danach erscheint Jesus zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Als diese den anderen davon berichten, glauben sie immer noch nicht. Erst als Jesus sich ihnen persönlich zeigt, da glauben sie es. Thomas' Forderung geht noch weiter als die der anderen Jünger. Ich möchte ihn wirklich anfassen, sagt er. Ich möchte ihm so nahe sein, dass ich seinen Atem spüre, seine Haut berühre. Ich möchte die Wunden berühren. Für ihn gilt nur eines. Es soll nur Jesus und kein anderer sein. Nur er und seine Wunden sind der Beweis für die Glaubwürdigkeit. Ja, wie auch die Male zuvor reagiert Jesus auf Thomas' Zweifel mit tiefem Verständnis. Jesus zeigt sich leibhaftig und leiblich. Er zeigt Thomas seine Hände, lässt ihn seine Wunden fühlen und ja, die Wunde, die der Speer bei der Kreuzigung gestoßen hat, auch. Jesus kann durch geschlossene Türen gehen, wird extra erwähnt, die Tür war verschlossen und Jesus ist plötzlich da. Er ist konkret, er ist fassbar, eine greifbare Person. In diesem Moment realisiert Thomas, wer da vor ihm steht, nämlich Weg, Wahrheit und Leben. Sein persönlicher Herr, sein Gott. Thomas erkennt Jesus nicht nur als den Messias, sondern als seinen persönlichen Retter. Das wird dann zur vierten Aussage von Thomas zum Bekenntnis, das weit über dieses Verhältnis Rabbi-Schüler hinausgeht. Mein Herr und mein Gott, sagt Thomas. Hier wird Jesus nicht zu einem Meister in Lebzeiten. Er wird damit für Thomas zu demjenigen, der eins ist mit Gott und den er darum auch Gott nennen darf. Größeres Bekenntnis gibt es nicht. Und der Bibeltext lädt uns zum gleichen Bekenntnis ein. Ja, Jesus hat aber auch diejenigen im Blick, die ihn zunächst nur aus den Berichten in der Bibel kennen, also uns. Die nun folgende Seligpreisung hat einen seelsorgerlichen Aspekt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich möchte kurz darauf eingehen, was es bedeutet, selig zu sein. Seligpreisung kennen wir ganz prominent aus der Bergpredigt. Glückselig sind die Barmherzigen. Glückselig sind die Armen. Glückselig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Und zu diesen Menschen, die hier genannt werden, kommt dann immer eine Heilsbotschaft hinzu. Denn sie sollen getröstet werden, beispielsweise. Auch im Alten Testament gibt es eine sehr lebendige Tradition von Seligpreisungen. Die meisten davon finden wir in den Psalmen. Psalm 1 fängt direkt damit an. Glücklich ist, Wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, der ist glücklich. Und dann kommt die Heilsbotschaft. Der ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Also der Mensch, der Gott treu ist, erlebt Segen. Ich gehe da nur kurz drauf ein, aber es lohnt sich, hier selbst ein bisschen nachzuforschen. Jesus sagt zu Thomas und darüber hinaus zu allen Menschen, deren Sehnsucht es ist, Jesus nachzufolgen, die ihn als ihren Herrn anerkennen und in ihm Gottes Angesicht gesehen haben. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die nicht sehen und doch glauben. Thomas durfte seine Hände in Jesu Wunden legen und sehen und spüren, dass er tatsächlich auferstanden war. Er ist ein glaubwürdiger Zeuge der Auferstehung Jesu. Und hätte Thomas nicht so insistiert, hätten wir nicht das Zeugnis eines Menschen, der es wirklich wissen will, der seinen Glauben auf ein festes Fundament stellen möchte. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Worin kann Thomas uns ein Vorbild sein? Thomas ist ein gläubiger Mensch mit Tiefgang. Wir haben ihn als einen Menschen kennengelernt, der sich als einer der 12 Jünger Jesu nicht durch große Taten hervortat. Er war ein stinknormaler Jünger, der mit Jesus ging, aber das konsequent und mit Tiefgang. Die wenigen Male, die er erwähnt wird, spielt er aber eine bedeutende Rolle, weil er durch seine Aussagen, ich habe es gesagt, Lazarus-Geschichte, lasst uns mit ihm gehen, oder seine Fragen, was willst du damit sagen? Ja. Oder durch seine Forderung, wenn ich nicht die Hände in seine Seite lege, zeigte, worum es ihm ging, dem Thomas. Nämlich um einen tiefen und echten Glauben. Thomas will seinen Glauben entwickeln. Und das sollen wir alle. Einen Glauben entwickeln, der in unserem Leben auf einem festen Fundament steht, wo es keine Zweifel gibt. Wir sollen nicht den Glauben anderer leben, sondern wir sollen selbst zum Glauben finden. Ein Glaube mit Tiefgang. Wie kann man ihn erhalten? Einen Glauben mit Tiefgang. Indem man nicht beim Oberflächlichen stehen bleibt, sondern nachfragt. Echter Glaube zeichnet sich nicht dadurch aus, dass ich fraglos alles für wahr halte, was andere mir sagen, sondern dass ich es selbst für mich buchstabiere. Thomas gibt sich nicht zufrieden. Thomas fragt nach. Er ist ein Zweifler, ein Hinterfrager, ein Verstehenwoller. Er zweifelt nicht um des Zweifels willen. Er zweifelt nicht aus Diskutierfreudigkeit heraus oder weil es so schön ist, den Glauben in seine Bestandteile zu zerpflücken. Er zweifelt um des Verstehens willen. Er zweifelt aus dem tiefen Wunsch heraus, mit seinem Herzen zu verstehen und ein ganzes Ja zu bekommen. Und als er Jesus nach seiner Auferstehung begegnet, ist es für ihn überhaupt kein Glaubensproblem, dass Jesus eben durch eine Wand gekommen ist. Er möchte begreifen und dadurch seinen Glauben auf ein festes Fundament stellen. Und darum räumt Gott Thomas Zweifel aus. Auch wir dürfen zweifeln und fragen, wenn wir es vor dem Hintergrund eines Verstehenwollens tun. Der Glaube ist ein Geheimnis, das sich immer wieder neu erklärt. Solange wir auf der Erde leben, werden wir nicht alle Antworten bekommen. Aber es tut gut, Zweifel und Fragen auszusprechen und sich damit vertrauensvoll an Gott zu wenden. Immer wieder habe ich erlebt, wie Gott Zweifel ausräumt. Werft euer Vertrauen nicht weg, schreibt der Autor des Hebräerbriefs. Wie geht's mit Thomas weiter? nachdem er in Jesu Seite gefasst hat und begriffen hat, dass es tatsächlich Jesus ist, folgt er ihm mit größter Konsequenz und Entschiedenheit nach. In der Bibel ist wenig bis gar nichts darüber berichtet, aber in historischen Quellen gibt es eine Überlieferung, nach der Thomas bis nach Indien ging, ins heutige Chennai, an die Ostküste Indiens, circa 6600 Kilometer zu Fuß. Und ja, wenn man den Quellen glaubt, ist er dort um circa 72 nach Christus gestorben. Er war damit einer der ersten Missionare. Wer so weit läuft und es sich alles kosten lässt, dessen Zweifel sind offensichtlich ausgeräumt. Thomas hat sich überzeugen lassen und davon weicht er nicht mehr zurück. Ich bewundere sowas, denn ich kann eine Überzeugung gewonnen haben und sie im nächsten Moment wieder hinterfragen. Thomas aber geht nicht mehr hinter das zurück, was er erkannt und im wahrsten Sinne des Wortes begriffen hat. Er ist ein Glaubender geworden, der im Vertrauen darauf, dass sich Gottes Wort bewahrheitet, lebt. Darin ist er uns ein Vorbild. Thomas ist nicht bekenntnisscheu. Thomas bekennt sich zu Jesus. Er ist völlig überzeugt von ihm. Jesus ist nicht mehr nur sein Rabbi, sein Lehrer und Meister. Thomas nennt ihn seinen Gott. Und dieses Bekenntnis bringt er überall hin, wohin er nun zieht. Für ihn gibt es kein Vielleicht mehr. Denn Thomas erfährt, Gott räumt die Zweifel aus. Gott wendet sich ihm zu, er hört ihn, er geht auf ihn ein. Und das ist eine wichtige Erkenntnis aus dem heutigen Predigttext. Gott wendet sich auch zu uns, er hört uns, er geht auf uns ein. Je ehrlicher wir vor ihm werden, desto mehr Chancen haben wir darauf, dass Zweifel ausgeräumt werden und echter Glaube entstehen kann. Das ist ein Glaube, der dann auf einem festen Fundament steht, weil Gott selbst dieses Fundament gelegt hat. Die Erfahrung von Thomas können wir nicht mehr machen. Jesus ist durch seinen Geist bei uns. Jesus zeigt sich uns heute auf eine andere Art und Weise. Dafür hat er den Heiligen Geist geschickt. Und immer wieder werden wir dazu herausgefordert, von Gott genau die gleichen Dinge zu erwarten, die er schon vor Hunderten von Jahren getan hat. Denn Gott ist immer der gleiche. Er ändert sich nicht. Gott möchte segnen und beschenken. Gott fordert uns heute dazu heraus, von ihm das Gleiche zu erwarten, wie zur Zeit Jesu, wie zur Zeit Jesajas und wie zur Zeit Moses. Er möchte unseren Glauben stärken, unser Vertrauen herausfordern. Er möchte uns spüren lassen, wir sind glückselig und gesegnet, weil wir glauben. Und dazu braucht es eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen und mit ihm zu leben. Dazu braucht es Offenheit, ein vertrauendes Fragen und Hinterfragen dessen, was wir hören und lesen. Und dazu braucht es eine lebendige Beziehung zu Gott, die sich in der immer neuen Zuwendung zu ihm und seiner Hinwendung zu uns zeigt. Bist du bereit, dass Gott deine Zweifel ausräumt? Amen.